Schubladen oder man könnte auch sagen Vorurteile oder Stereotype. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Wenn ich direkt gefragt würde, hast du eigentlich Vorurteile? Meine erste Reaktion wäre, wie kommst du dazu, mir sowas, so eine Frage zu stellen? Natürlich habe ich keine Vorurteile. Wir haben es gerade so ein bisschen gemerkt, wahrscheinlich stimmt das nicht. Und als ich mich jetzt hier so ein bisschen vorbereitet habe für heute, war ich fast ein bisschen erschrocken. So nach dem Motto, oh weh, das hätte ich mir jetzt von mir gar nicht so richtig vorgestellt. Dass ich so in Schubladen denke, dass ich doch so viel Vorurteile habe. Bin ich unvoreingenommen oder voreingenommen? Ja, wer so ganz ruhig und intensiv da mal drüber nachdenkt, der wird wahrscheinlich sagen müssen, ohne Vorurteile geht's auch bei mir nicht. Wir haben ja einige hier aufgeführt, einige Schubladen. Ich habe immer mal so gedacht, ich bin nicht so ein Mensch, der so gerne auf so einen Jahrmarkt oder Rummel geht. Ich weiß nicht, wie das hier heißt. Aber ich fände es spannend, so eine kleine Bude da zu haben, wo ich drin sitze und nur rausgucke und nicht gesehen werde. Und mir dann mal so die Leute angucke, die da langlaufen. Oder in ihrem Einkaufszentrum irgendwo so zu sitzen und nur so die Leute anzugucken. Und mir geht das tatsächlich so, wenn ich so Leuten begegne und ich ein bisschen Zeit und Ruhe dafür habe, dann stelle ich mir immer vor, was sind das eigentlich für Leute? Was steckt in denen drin? Wie schätze ich die ein? Und ihr wisst, das ist eigentlich relativ absurd, oder? Man sieht jemand, jung oder alt, groß oder klein, Mann oder Frau oder sonst irgendwas, und hat irgendwie eine Idee dazu, wie könnte dieser Mensch sein? Und bei manchen sage ich, ach, das wäre doch mal spannend, die näher kennenzulernen, und bei anderen bin ich froh, wenn die einfach an mir vorbeigehen. So ist das. Wahrscheinlich nicht nur bei mir, sondern wahrscheinlich bei vielen von uns. Es gibt Dinge, die stecken so in uns drin, an Ideen, an Überlegungen, an Empfindungen, an Gefühlen, die können wir auch nicht so ohne weiteres einfach abschalten. Zum Beispiel das, naja, weiß ich nicht, aber eben kam hier schon das mit der Blondine. Nicht umsonst gibt's ja 1000 Blondinenwitze. Eine Bekannte sagte mal, da war ich mit ihr im Gespräch und sie erzählte so von ihrer Arbeit und dann erzählte sie von einer Arbeitskollegin und sagte, die ist so blond, die klebt noch eine Briefmarke auf den Fax. Oder wer kennt sie nicht, die Ostfriesenwitze? Ups, wer kennt sie nicht, die Ostfriesenwitze? Ich will jetzt keine wiederholen, wir wollen ja die Klischees auch nicht einfach weiterführen und weiterbringen, aber euch fallen bestimmt welche ein. Oder vielleicht nicht ganz so schlimm, vor einigen Jahren fuhr ich mit meinem Auto in die Werkstatt, war halt fällig, Inspektion. Dann komme ich da in den Vorraum da rein, wo dann die ganzen Leute sitzen, die das Auto dann in Empfang nehmen. Dann kam eine Frau auf mich zu und sagte, ja, ich bediene Sie heute, ich bin hier die Meisterin XY. Und ich habe in dem Moment gedacht, oha, Frau Automeisterin. Ja, du guckst so entsetzt. Und ich war im Nachhinein entsetzt über mich selbst. Und habe gedacht, was steckt so in mir drin, dass ich so jemand so innerlich, gefühlsmäßig gleich einordne und sage, oha, eigentlich hätte ich jetzt lieber einen von den Männern. Also ich habe es wenigstens selber gemerkt. Ein letztes Beispiel noch, es kommen noch so ein paar Beispiele, ich bin überrascht, wie viel mir so eingefallen sind. Da war ich damals noch noch so, naja, ein bisschen älter als die Konfis jetzt, so im Zivildienst machte ich damals, musste immer mit dem Zug fahren nach Hause und dann zu meiner Zivildienststelle. Da war viel Zeit und bei einer dieser Fahrten saß im Abteil mir dann eine katholische Nonne gegenüber im Zug. Und ich muss gestehen, Katholiken waren mir bis dahin fremd. Ich bin in einer Gegend groß gewachsen, da gab's sowas wie Katholiken nicht. Also zumindest nicht in der Öffentlichkeit. In meiner ganzen Schulklasse, in meinem Abi-Jahrgang von fast 100 Schülern waren 2 Katholiken. Also die gab's nicht. Und dann sitzt mir diese Schwester da, diese Nonne gegenüber und dann kommen wir so ein bisschen ins Gespräch. Und mit einmal entwickelt sich was von Beziehung, auch von Glaubensbeziehung. Und am Ende dieses Gesprächs, als sie oder ich aussteigen musste, sagt sie dann noch, Dirk, ich möchte jetzt gerne für dich beten, für deinen Weg und das, was vor dir steht. Und auch da hinterher habe ich gedacht, ach Mensch, das hätte ich jetzt Katholiken gar nicht zugetraut. Ich weiß gar nicht, ob jemand katholisch ist unter uns hier. Also es ist schon lange her. Meine Meinung hat sich ja auch geändert. Aber es sind alles so Dinge, die mir so eingefallen sind. Wie tief Vorurteile, Stereotype in mir verankert sind. Wie tief so irgendwie Schubladen einfach da sind. Mach einfach mal so das Bild als Deko. Wir alle haben Vorurteile und 1000 Schubladen in uns. In die stecken wir andere Menschen hinein, sehr selbstverständlich. Wir lernen jemand gar nicht kennen, sondern haben von Anfang an eine Meinung zu dieser Person. Das geht euch ja übrigens auch so, wenn ihr hier jetzt reinkommt. Manche kennen sich nun schon seit ganz vielen Jahren und Jahrzehnten, andere sind selten hier oder vielleicht das erste Mal, das weiß ich jetzt nicht. Und man geht hier rein und sieht Leute und hat gleich irgendwie eine Idee, ein Gefühl, einen Eindruck von jemand. Bis dahin, dass man so gefühlsmäßig sagt, da setze ich mich jetzt hin oder ach, ich gehe lieber an einen anderen Tisch. So ist das. So ist das bei uns. Jan hat darunter zu leiden. Du hast darunter zu leiden. Beamte. Was geht euch jetzt durch den Kopf? Beamte, die haben sitzen auf der faulen Haut. Wer sich zuerst bewegt, hat verloren. Und Beamtenmikado und irgendwie sowas. Machen ständig Pause, trinken den ganzen Tag nur Kaffee. Das trifft auf Jan und allerdings zu. Und wenn ihr keinen Beamten persönlich kennt, wisst ihr aber trotzdem, das ist so. Ein Chef, ein Kollege, ein Freund, eine Mutter, der Ehepartner, der Kunde. Für jede Person, der wir im Alltag begegnen, haben wir so unsere Schubladen. Darin findet sich viel nützliches Zeugs, angefangen mit manchen auch positiven Urteilen und mit manchen vorgefertigten Meinungen, wie diese Rolle auszufüllen ist. Also, ein Chef sollte, wenn es gut geht, ja immer freundlich sein, motivierend, engagiert, aber nicht zu streng. Wer hat so jemanden? Kennt ihr diese Leute aus den Krimis? Da sind immer die Beamten, also die Kommissare und Kommissarinnen, und die haben immer einen Chef, so einen Abteilungsleiter und so. Und in den Krimis, die Chefs sind immer die schreien immer rum. Machen die Leute nieder tun immer so, als hätten sie alles im Griff. Und wenn dann hinterher der Fall gelöst ist, stellen sie sich vorne hin und sagen, wir haben es gemacht. Also in den Krimis ist das häufig so. Nicht immer, aber häufig so. Das ist klassische Schublade. Übrigens, in welcher Schublade steckt vielleicht euer Partner oder eure Partnerin? Wir haben diese Schubladen. Wir haben sie Und wir kommen auch gar nicht so aus, ohne sie aus. Sie gehören zu uns und Menschen, die sich jetzt so soziologisch, psychologisch und biologisch damit beschäftigen, sagen, das gehört zu uns Menschen dazu. Wir haben Schubladen. Und wir brauchen sie auch ein Stück weit. Denn sie machen uns das Leben etwas leichter. Das Leben und das Denken. Wir wären völlig überfordert, wenn wir jedem Menschen, der meinetwegen heute hier wäre, so begegnen, dass wir sagen, dich muss ich erst überhaupt erstmal kennenlernen. Das würden wir einfach nicht hinkriegen. Und von daher helfen uns Schubladen im gewissen Sinne, überhaupt erstmal miteinander umzugehen. Manchmal hat das eben Vorteile. Wenn ich bestimmte Schubladen habe, es macht mir das Leben ein bisschen einfacher. Jeder von uns hat das Bedürfnis, seine Umwelt zu verstehen und wenn möglich zu kontrollieren. Und gelingt uns das nicht, unser Umfeld einzuordnen, beginnen wir uns unwohl zu fühlen. Eines der ganz großen Vorurteile, eine der ganz großen Schubladen unserer Zeit, vielleicht schon immer, ich weiß nicht genau, aber es ist sehr auffällig, auch in unseren Zeiten wieder, ist ja dieses Urteil und diese Schublade gegenüber Fremden. Da kommen Fremde irgendwo entlang oder kommen in unser Land. Und ich weiß schon, wie das ist. Das kann sehr unterschiedlich sein. Da sind die Schublade, oh, die sind spannend und die sind interessant und die bereichern mich. Oder viel häufiger leider die Schublade, das ist jetzt gefährlich. Da wird es schwierig. Interessanterweise, diese Fremdenfeindlichkeit oder Abwehr ist ja da am größten, wo am wenigsten Fremde sind. Also in Dörfern und Städten, wo es fast keine gibt, ist statistisch gesehen die Fremdenfeindlichkeit am größten. Da, wo viele sind, wo man sich kennengelernt hat, nimmt das ab. Da merkt man, was für Schubladen da sind. Das Fremde ist mir erstmal fremd, macht mir Angst, da muss ich mich vor schützen und bewahren. Das ist bei Alten so und bei Jungen so. Ich weiß nicht, wie eure konkreten Schubladen sind in der Schule. Die Teenies haben das ja eben so ein bisschen vorgeführt. Die haben auch andere Bewertungen, als ich sie habe und anderen Umgang damit. Der Aggro, das ist jetzt nicht so mein Sprachgebrauch, aber wir verstehen gut, was damit gemeint ist. Und sie haben es uns ja vorgeführt, wie schwer es ist, hinter die Fassade zu gucken. Hinter das erste Verhalten zu gucken und zu fragen, was steckt denn hinter diesem Menschen dahinter? Hier, was sie uns vorgeführt haben, war ja, da steckt ein junger Mensch dahinter, der es zu Hause genauso erlebt. Und wie soll er dann lernen, anders zu sein und anders umzugehen? Und was wäre es wert und wie würde es werden, wenn man sich einlassen würde auf solch einen Menschen und fragen könnte und erleben könnte und mitfühlen könnte, was diesen Menschen bewegt? Und ihr Lieben, ist das nicht zutiefst ein Wunsch und eine Idee, die wir auch haben? Dass jemand reinguckt bei mir, reinguckt in mein Herz und in mein Leben. Und nicht sofort sagt, Frau, Mann, Jung, Alt, Spießer, Schönling, sonst irgendwas. Nicht zu gebrauchen. Kommt nicht rüber. Wie wäre das, wenn wir Menschen begegnen würden, die offen wären und sagen würden und vermitteln würden, dich möchte ich gerne mal kennenlernen. Mit dir möchte ich gerne mal ein Stück weit unterwegs sein. Was würde das verändern in meinem Leben? Wenn das gelänge. Ich glaube, wir freuen uns ja, wenn solche Menschen da sind, die nicht sofort ihr erstes Urteil über uns sprechen oder sagen und sich dementsprechend verhalten. Und spannend ist das ja manchmal, wenn man dann sogar sein Urteil noch verändern kann. Ich las beim Vorbereiten eine kleine Episode von jemandem, der im Krankenhaus ist. Und dann ja seine üblichen Sachen da hat und dann kommt auf sein Zimmer, auch in seinem Dreibettzimmer, kommt dann ein anderer Mann, auch so sein Alter etwa, irgendwie aus Bakia heißt er, also irgendwie aus dem süd-, also orientalischen Bereich. Und sie kommen dann lange ins Gespräch. Und dann sagt dieser Bakir, auch im Blick auf Menschen, in seiner Heimat gäbe es den Satz, man müsse mit einem Menschen erstmal einen Sack Salz gegessen haben, bevor man ein Urteil über ihn abgeben könne. Sack Salz ist jetzt vielleicht ein bisschen viel für uns, aber wir wissen ziemlich genau, was gemeint ist. Und dann sagt der Erzähler hier, der sein Erlebnis wiedergibt, da sehe ich den Mann aus Nazareth, also Jesus, zustimmend nicken. Dann ging es für Bakir los zur OP und ich zog mich auf das Kunstledersofa der Besucherkoje zurück. Einen Sack Salz essen? Das hallte in meinem Herzen nach. Ja, so sollte es wohl sein. Klappe halten und dann erstmal einen Löffel Salz in die gemeinsame Suppe. Denn es geht ja um Begegnungen zwischen Menschen. Ich verstöpselte, so erzählt er weiter, mich mit meinem Telefon und hörte eine Predigt an, also irgendwas Internet oder Aufgenommenes. Darin sah ein anerkannt gläubiger Mann auf eine Frau. Er sah auf sie herab. Er kannte sie und meinte, alles über sie zu wissen. Und er war sich sicher, dass sie nur an einen Platz gehörte. Und der befand sich draußen vor der Tür. Und die habe verschlossen zu bleiben. Und dann meinte der Prediger, dieser Theologe sah die Frau gar nicht. Er verachtete sie. Diese schlichten Worte ließen mich erschauern. Und ich drückte die Stopptaste. Da ging es um mich. Ich war der Mann. Vielleicht trifft es Verachten nicht immer. Aber ich stecke in Schubladen, ich stemple ab. Ich weiß, wie die da sind und urteile, beurteile, pflege meine unwesentliche Meinung über Gruppen wie über Einzelne. Ich mache mich lustig, rümpfe meine Nase, lege meine Stirn in Falten. Den Sack Salz habe ich wenig angerührt und den Blick des Nazareners noch nicht gelernt. So weit diese kleine Episode, die jemand erzählt. Ich bin ja Pastor. Das hat häufig noch Vorteile. Wenn ich das so im Gespräch mit fremden Leuten erzähle und oder bei bestimmten Gelegenheiten gegenüber Pastoren, ist man häufig noch positiv eingestellt. Also es gibt auch viel Mist, völlig klar, aber so das Gesamtbild ist doch eher positiv. Und das merke ich manchmal auch. Wenn das irgendwie so ins Gespräch oder öffentlich geworden ist, begegnen mir Leute dann gleich immer noch mal ein bisschen anders. Meistens eher ein bisschen positiver. Ist vielleicht nicht bei jeder Berufsgruppe so. Und wird sich vielleicht ja auch noch ändern. Manchmal hat es auch Nachteile. Noch einmal Zugfahrt. Ich sitze im Zug, fremde Leute sind da. Wir unterhalten uns und irgendwann kommt man dann so ins Gespräch. Was machst du eigentlich? Wer sind Sie? Und so. Und dann sage ich, ich bin Pastor. Wisst ihr, was zu 80% als Reaktion kommt? Nö. Ich sehe ja noch einigermaßen seriös aus, denke ich zumindest, oder so. Ja. Also zu 80% kommt, ach, mit dem Gottesdienst, und das ist mir immer viel zu früh und das schaffe ich nicht. Also, Pastor löst schlechtes Gewissen aus. Das ist natürlich negativ. Ist ja blöd, wenn ich da irgendwo stehe und Leute sehen mich und kriegen schlechtes Gewissen. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich auslösen will. Aber das ist verblüffend. Zu 80% passiert das. Leute sagen, ach, im Gottesdienst war ich schon lange nicht mehr. Und so. Und geht nicht. Und ach, irgendwie, mein Zuhause ist doof und so. Alles. Ja. So ist das mit den Schubladen. Die können positiv sein. Da sind freundliche Menschen, da haben Menschen bestimmte Eigenschaften, die man ihnen zueignet und man freut sich dran. Und gleichzeitig kann vielleicht die gleiche Eigenschaften bei anderen das andere auslösen. So geht's euch wahrscheinlich auch überall. Mal so, mal so. Und manchmal stecken wir dann selber in solchen Schubladen drin und würden uns wünschen, dass ein anderer da ist, der sagt, ich mache mal auf. Ich mache das mal anders. Ich habe Lust, dich kennenzulernen. Wirklich kennenzulernen. Und nicht nur das Äußere zu sehen. Wir haben eben dieses Lied gesungen, das ja schon ein bisschen älter ist, was vielleicht gar nicht mehr so ganz stimmt, das vom, wie war das, Meistermaler, so mit diesem lieber grau in grau. Wir leben heute, glaube ich, in einer Zeit, wo man eher schrill sein möchte und auffallen, also Germany's Next Topmodel oder irgend sowas und ähnliche Veranstaltungen, die zielen ja gerade darauf, nicht grau in grau zu sein, sondern anders zu sein. Da ist der Traum heute vielleicht eher auffallen. Aber die Grundfrage bleibt ja die gleiche am Ende dieses Liedes, nämlich, was macht mich wirklich aus? Was macht mich zu Person? Bin ich wirklich die Person, die ich sein darf und sein möchte, oder unterstelle ich mich dem, was andere von mir denken? Oder was ich selbst von mir meine, wie ich sein müsste, wie ich sein sollte? Das kann ich für euch nicht beantworten. Das müsst ihr selber entdecken. Ich habe bloß die eine Entdeckung gemacht, und die klingt auch in diesem Lied an, dass ich diesem einen begegnet bin, der wirklich den offenen Blick hat, der wirklich ein Herz hat und der über meine eigenen Schubladen hinaus und die anderer sowieso sagt, Dirk, dich möchte ich kennenlernen. Mit dir möchte ich entdecken, wie Leben wirklich aussieht. Das ist der, den wir Jesus als Jesus kennen, den wir den Christus, den Messias nennen. Manchmal in der frommen Sprache Herr oder sonst irgendwie. Das ist dieser eine, der anders guckt und anders sieht. Und ich muss gestehen, das würde ich jedem von euch wünschen. Das ist mein Gebet, dass jeder von euch diesen einen so kennenlernt, dass er sagen kann, da ist einer, der guckt tiefer. Und der lässt sich eben gerade nicht abschrecken und wendet sich nicht zur Seite, weil ich dieses oder jenes scheinbare Merkmal habe. Im Alten Testament steht so ein Satz, der könnte vielleicht da helfen. Der wird genau in solch einer Begebenheit wird er laut und wird erzählt. Da sind ist das Volk Israel auf der Suche nach einem König. Und was braucht man für einen König? Der muss kräftig sein, der muss stark sein, der muss ein gesundes Auftreten haben, ein gutes Durchsetzungsvermögen. Der muss was hermachen. Und so machen sie sich auf die Suche und Gott begleitet sie in diesen Suchen und führt sie immer weiter woanders hin. Und am Ende steht dann mit einmal David da. Und David ist in seiner Familie der allerletzte, also der Jüngste, der Kleinste, der noch so die kleinen Arbeiten macht, der äußerlich gesehen nichts Besonderes hermacht, der noch bei den Schafen ist und von dem großen Geschehen in Israel und der Welt gar nichts mitkriegt. Und Gott lenkt dieses Suchen dahin, dass sie diesen David auswählen. Und dann fällt der Satz, Gott sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz. Ihr Lieben, das gilt für jeden von euch. Was andere von euch denken, wo andere euch einordnen und vor allen Dingen, wo ihr euch selbst einordnet, in welche Schublade ihr euch selbst gesteckt habt, Gott guckt anders. Gott guckt nicht in euer Denken. Gott guckt nicht in das Denken von anderen Menschen hinein, sondern Gott guckt dich an und sieht dein Herz. Und was sieht er? Er sieht das, was er in euch sehen will und wozu er euch führen will. Nämlich, er sieht ein Menschenkind, das von ihm zutiefst geliebt ist. Tiefer geliebt, als Menschen das tun können. Ich glaube, Gott hat eine Schublade. Und das ist die Schublade, geliebtes Kind. Da steckt er dich rein, in diese Schublade. Ob du klein bist oder groß, ob du von anderen anerkannt bist oder nicht, ob du dir selbst was zutraust oder sagst, ach, ich komme nicht zurecht und lieber verstecke ich mich, also grau in grau. Ob du selber sagst, ich kann viel leisten und ich bin doch wer oder keiner kann mich eigentlich gebrauchen. Und wer bin ich in diesem Großen der Welt? Gott steckt dich in die Schublade, geliebtes Kind. Gott sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Gott sieht, du bist mein geliebter Mensch. Mit dir will ich leben, wie das so ist, mit der Liebe. Und ihr Lieben, das ist nicht nur ein frommer Spruch, so nach dem Motto, das muss man ja als Pastor sowieso sagen und als Christen oder irgendwie so, das gehört ja zur Grundbotschaft. Das ist zwar wahr, aber diese Wahrheit wird ja Wirklichkeit. Da müssen wir nur Jesus angucken. Jesus hat ja sehr häufig alle Schubladen durcheinandergebracht. Damit sind die Menschen seiner Zeit ja nicht so richtig gut zurechtgekommen. Jesus, so wird es ja erzählt, setzt sich zu denen, die nicht anerkannt sind, also Prostituierte zum Beispiel. Jesus umgibt sich oder hat zu tun mit Römern, das war die Besatzungsmacht, die Feinde. Jesus gibt sich ab mit den Zöllnern, das also Jan, auch du hast also einen guten Platz hier, weil Jesus da ist. Na gut, heute sind die Zöllner nicht mehr so ein Schreckgespenst, aber damals, das waren die Kollaborateure, die sich mit den Feinden verbünden und das eigene Volk ausnutzen und ausrauben. Mit denen hatte man nichts zu tun. Jesus setzt sich zu den Samaritern oder erzählt unglaublich positiv von denen. Samariter waren damals so die Leute, die religiös irgendwie abgedriftet waren. Da ist zwar noch so ein kleiner Kern drin, aber so ganz gehören die hier nicht mehr dazu und die haben so vieles falsch gemacht, religiös. Und Jesus erzählt Geschichten von denen, wo die groß rauskommen. Erzählt von Samaritern, die entgegen aller Vorurteile dankbar sind und wohltätig. Er begegnet den Zöllnern, die ihre Geldgier abstreifen, den römischen Hauptleuten, die Gott bedingungslos vertrauen. Und er redet mit Prostituierten, die Gottes Liebe besser verstehen als die Schriftgelehrten, um nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Faszinierend. Dieser Satz, Gott sieht anders als Menschen sehen, wird in Jesus Wirklichkeit. Und das ist mein Wunsch für heute, das ist mein Wunsch auch für euch. Gerade die jungen Leute, die noch so auf den Weg ins Leben starten und die noch gar nicht so richtig wissen, welches Bild sie von sich selber vielleicht haben sollen, welches Bild gut ist und welches vielleicht auch nicht so gut und wo die Bilder ständig wechseln. Gestern gerade gelesen, dass jetzt wieder neue Hosen drin an sind, also in sind. So, man hatte eine Zeit lang die ging so bis hier so runter irgendwie, oder so. Und jetzt habe ich gestern bei einer Modenschau gesehen, da gehen Hosen, die haben hier den Bund hier oben, also so fast unter, bei den Frauen fast hier unter dem Busen oder so. Und das so, mal gucken, wann die ersten von euch damit ankommen. Also da geht immer noch so viel durcheinander, da weiß man gar nicht, in welches Bild will ich eigentlich hinein und welchem will ich entsprechen und wir sind dem ja alle ausgesetzt. Für Jesus ist das wenig interessant, sondern er guckt dahin, wo der Kern des Menschen ist und sagt, du brauchst mich und ich bin für dich da und ich hab dich lieb. Du bist das geliebte Kind Gottes. Schubladen, wir werden sie nicht los. Aber wir dürfen von Jesus ein Stück weit lernen, es anders zu machen. Und vor allen Dingen noch viel mehr, wir dürfen uns so richtig fröhlich getrost mit Anlauf in Gottes Schublade hineinstecken lassen. In diese Schublade, geliebtes Kind. Und dann wird viel anders. Amen.